Wir haben heute den 25. Mai 2019. Ich sitze zum zweiten Mal in einem Gebäude der Charité, was ich das letzte Jahr erst verzweifelt gesucht habe, was aber für andere fast eine Heimat geworden ist, weil es ist ein Hörsaal, in dem nicht nur zugehört wird, sondern in dem Interaktion betrieben wird für ein Thema, was viele Menschen hier in einer solchen Dynamik beschäftigt, dass sie sich jeden Tag damit beschäftigen und einmal im Jahr auch die Möglichkeit haben, sich miteinander mit dem qualifizierten Personal auszutauschen. Und da dieses das 10. Mal ist, dass dieser Vorgang stattfindet, habe ich mir erlaubt, einen Fürsprecher und Sprecher dieser ganzen Abteilung zu einem Gespräch einzuladen und er wird sich zunächst kurz selbst vorstellen.
Ja, mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Neurologe und Gründer und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité und im Grunde genommen auch Gründer des ALS-Tages. Und das ist die Veranstaltung, um die es heute geht, an der Charité. ALS-Tag der Charité, eine Informationsveranstaltung für Betroffene und Angehörige.
Sie haben es selbst beschrieben und man kann es ja später auch im Audio sich noch einmal anhören und ansehen. Vor 10 Jahren sind Sie in einem kleinen Seminarraum angefangen. Und heute bespielen wir eines der größten Auditorien dieses ganzen Hauses. Auf der einen Seite klingt das nach einer Erfolgsgeschichte, aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie hoch der Bedarf an diesem Thema ist, oder?
Ja, die ALS ist eine seltene Erkrankung als formale Definition. Das bedeutet, wir haben in Deutschland etwa 8000 Betroffene mit dieser Diagnose. Aber gleichzeitig ist diese Personenanzahl nicht so klein, wie sich das im ersten Augenblick anhört. Denn das ist eine Erkrankung, die etwa 2000 Menschen im Jahr das Leben kostet. Und das ist eine Zahl, die durchaus vergleichbar ist mit der Zahl an Menschen, die an anderen Erkrankungen versterben. Das bedeutet also, im ersten Impuls ist es eine seltene Erkrankung, aber wenn man die Mortalität, das heißt die Tödlichkeit dieser Diagnose mit berücksichtigt, ist es dann doch wiederum eine häufige Erkrankung. Und diese Menschen, die diese Diagnose erfahren haben über sich selbst und an dieser Erkrankung täglich leiden, die haben tatsächlich einen sehr hohen Austauschbedarf, Informationsbedarf und nicht nur Information, sondern es geht tatsächlich auch um soziale Interaktion. Und diese Interaktion, die findet hier ihren Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch nicht abgelöst worden durch neue Medien, auch nicht abgelöst worden durch digitale Medien, nicht abgelöst worden durch Publikationen, auch im traditionellen Sinne, also nicht abgelöst worden durch Bücher oder Zeitschriftenartikel, sondern das ist ein ganz eigenes Format, was wir eben vor 10 Jahren probiert haben. Das muss man auch so zugestehen. Also wie funktioniert es eigentlich, Menschen mit einer so schweren Diagnose zusammenzubringen, überhaupt erstmal untereinander? Also Menschen, die gerade ihre Diagnose erhalten haben, wenig Symptome haben, mit Menschen zusammenzubringen, die die Diagnose schon lange haben, schwerste Symptome haben, also vielleicht gar nicht mehr selber sprechen können, nicht mehr sich selbst bewegen können. Wie funktioniert das eigentlich, untereinander sich zu begegnen? Das war eine Frage, die offen war, die funktioniert hat. Und eine zweite Sache, die eben offen war und unklar war, ob das funktioniert, wie funktioniert es, Ärzte und Patienten außerhalb der traditionellen Umgebung, also außerhalb einer Ambulanzumgebung, außerhalb eines Praxisgebäudes, sich begegnen zu lassen. Und das hat auch funktioniert. Das bedeutet, also hier kommen Menschen unterschiedlicher Schicksale zusammen und unterschiedlicher Rollen. Und das macht den ALS-Tag aus und das hat erstaunlich gut funktioniert.
Und jetzt gehen wir doch nochmal auf die digitalen Medien zurück, denn auch dieses Interview wird in einem solchen Medium erscheinen. Sie haben sehr deutlich und für mich auch erschreckend zum ersten Mal klar gemacht, dass nur maximal 30% dieser Betroffenen die Chance haben, direkt auf ein solches Zentrum zuzugreifen oder mit einem solchen Zentrum Kontakt aufzunehmen. Und Sie stellen ja auch Ihre eigenen Vorträge in diesen Medien auch mit aus. Das heißt, Sie bieten doch mit diesen elektronischen Medien doch eine erweiterte Möglichkeit an, für Betroffene dieses Thema für sich selbst in einem neuen Licht zu sehen und auch vielleicht qualifiziert zu bearbeiten, ihm zu begegnen, mit ihm klarzukommen, oder?
Ja, also wir betrachten die digitalen Medien als eine Erweiterung der Möglichkeiten, weniger als eine Substitution, sondern als eine Ergänzung und als eine Erweiterung des Raums, eine neue Dimension. Und tatsächlich ist gerade für Menschen mit Schwierigkeiten in Kommunikation, ALS kann dazu führen, dass das Sprechen eingeschränkt ist oder auch das Schreiben eingeschränkt wird. Das beides ist natürlich Kommunikation. Für Menschen mit diesen Einschränkungen ist es von größerer Bedeutung, von besonderer Bedeutung, mit nicht-motorischen Werkzeugen, also durch eben Sprachsteuerung anstelle von Schreiben, durch vielleicht sogar Augensteuerung, anstelle von Bedienen einer Maus wiederum in verschiedenen Art und Weisen dennoch kommunizieren zu können. Und für diese Betroffenen sind dann die digitalen Medien von besonderer Bedeutung. So, das heißt also erstmal Überwindung von motorischen Barrieren, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, dass bei einer seltenen Erkrankung, eben 8000 Betroffene, gibt es große räumliche Abstände, also jenseits der Barrieren, die die Erkrankung produziert, einfach soziale Barrieren, einfach durch die Tatsache, dass man von der Insel Amrum, wenn man dort meinetwegen krank sein sollte, nicht so ohne weiteres nach Berlin kommt, nur wegen eines fünfstündigen ALS-Tages. Da ist dann diese Möglichkeit, den Tag darzustellen, zu filmen, in die Mediathek zu stellen oder eben jetzt dieses Interview zu führen, eine unglaubliche Demokratisierung sogar, dass Menschen, die es jetzt sozial nicht schaffen, hierher zu kommen, trotzdem dabei sind, in gewisser Hinsicht. So, also wir sehen das so dual praktisch. Und insofern versuchen wir auch die Möglichkeiten, die sich jetzt so entwickelt haben, gerade auch nochmal in den letzten 10 Jahren, weiter zu explorieren. Und da wird ja noch einiges entstehen.
Ich will Sie nicht zu lange aufhalten, aber ein Bild ist mir noch in Erinnerung geblieben, was ich vielleicht diesem Blog noch hinzufüge, auch wenn es in schlechter Qualität von mir gemacht wurde. Irgendwann standen Sie vorne vor einem robotikgesteuerten Arm, der Ihnen ein Mikrofon entgegenhielt. Das heißt, selbst wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, wie jetzt mit Ihnen dieses Gespräch zu führen, selbst wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, etwas zu tun, was ich als Reporter sonst nie tue, nämlich Ihnen das Mikrofon in die Hand zu geben, hätten wir dennoch eine Chance, dieses Gespräch weiterzuführen. Das bedeutet doch Lebensqualität in einer neuen Dimension.
Ja, also das würde ich auch so sehen. Da sind jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet. Also wie weit jetzt welche Technologie tatsächlich als positiv erlebt wird. Wir haben ja eine Mehrseitigkeit, auch im Fortschritt. Es gibt praktisch dann auch Negativimpulse unter Umständen. Aber grundsätzlich, wenn wir erstmal vom Positiven ausgehen, haben wir noch einige Möglichkeiten offen. Ich hatte also vor einigen Tagen die Möglichkeit, diesen Robotikarm, wie er jetzt im Prinzip schon geeignet ist, bestimmte manuelle Funktionen zu substituieren, wie zum Beispiel das Halten eines Mikrofons, das diesen Robotikarm mit der Google Glass zu verbinden. Das bedeutet also, ich habe es selber erlebt, wie es funktioniert, technologisch, wie es dann sozial ist, muss man mal sehen. Aber technologisch zumindest gesehen, eine Brille mit einem Robotikarm zu verbinden. Also man sieht in der Brille im Head-Up-Display die Steuerungsoptionen des Roboterarms. Also die Zukunft kann sein, dass alleine der Blick oder eine Gestik mit den Augen schon hinreichend ist, um einen Roboterarm zu steuern. Und da liegen einige Möglichkeiten vor uns. Und ich sage es nochmal, wir machen ja explizit Forschung auch zu diesem Thema. Und die nennen wir auch soziotechnologische Forschung. Also wie ist eigentlich die Verbindung zwischen Technologie und dem Sozialen? Und das sind ganz spannende Themen. Und man muss auch ergänzen, dass Menschen mit ALS wie Sie sogar einen Beitrag leisten können, diesen Raum zu explorieren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt als Ärzte oder Wissenschaftler auf der einen Seite sitzen und auf der anderen Seite Technologieentwickler, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen ja die Technologie als Werkzeug, das wir übergeben wollen. Und das setzt natürlich voraus, dass es auch übernommen werden will und natürlich nicht so bleibt, sondern weiterentwickelt wird. Und das ist eigentlich so die Vorstellung. Und deswegen betrachten wir auch sämtliche Neuanführungen auch als Anlass für Studien. Das war heute auch ein großes Thema. Also immer, wenn wir was Neues gebracht haben, also ob das jetzt ein Hustenassistenten ist oder ein therapeutischer Bewegungstrainer oder auch ein Roboterarm, dann ist es eben nicht so, dass wir sagen, hier ist die neue Technologie, hier ist die neue Option, wir bieten das an, sondern nein, das ist immer die Einladung zur Interaktion.
Bei der Vorbereitung eines solchen Interviews macht man sich viele Gedanken, wie Sie gesagt haben, sowohl als Betroffener als auch als Journalist, als auch jemand, der ein Stück weit diese digitale Gesellschaft mitgestaltet hat. Das bedeutet eine Unmenge von weiteren Fragen, die ich jetzt alle nicht an Sie stellen werde. Sondern Sie sind ja schließlich Professor Dr. Meyer, also ist die letzte Frage eine kleine gedankliche Herausforderung. Von den vielen Fragen, die ich hätte stellen können, denken Sie sich eine aus, die es noch wichtig gewesen wäre, beantwortet zu werden, und beantworten Sie bitte diese.
Wie stellen Sie sich die ALS-Therapie in 5 Jahren vor? Diese Frage, die ich mir jetzt selbst stelle, die ungestellt war, ist natürlich die schwerste. Und sie lässt sich auch nicht hundertprozentig beantworten, aber ich will es zumindest mal als Annäherung versuchen. Ich hoffe und gehe ein Stück weit davon aus, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre für einen Teil der Menschen mit dieser Erkrankung eine hochwirksame Therapie oder deutlich wirksame Therapie erhalten werden. Und nicht nur erhalten, sondern eben auch mitbestimmen und mitgestalten. Und das wird jetzt für eine kleinere Gruppe an Menschen mit der Erkrankung zutreffend sein, die eine genetische Veränderung haben. Da wird es eine neue Generation an genetisch definierten Medikamenten geben. Was auch vorstellbar ist, innerhalb der nächsten 5 Jahre, dass weitere Medikamente entstehen, die die Erkrankung nicht hochwirksam beeinflussen, aber überhaupt beeinflussen. Und da reden wir von einem sogenannten Medikamentencocktail. Das bedeutet also, wir haben im Moment ein Medikament, was zugelassen ist, und wir erwarten aber noch 2, 3, 4, 5 weitere Medikamente, die für sich genommen nicht hochwirksam sind, so wie das jetzige Medikament ist leider auch nicht hochwirksam, aber für sich genommen alle diese 5 nicht hochwirksam sind, aber in der Kombination als Cocktail hoffentlich wirksamer sind in Kombination. Und die dritte Vermutung, die ich wagen möchte für die nächsten 5 Jahre, ist, dass eben doch neue Technologie kommt. Und es gibt einen bekannten amerikanischen ALS-Patienten, der sagt, solange es noch keine Heilung gibt bei der ALS, ist eben Technologie meine Heilung. Heilung natürlich in Anführungszeichen. Aber da würde ich in den nächsten 5 Jahren einiges erwarten, um wenigstens die Selbstbestimmung und die Autonomie trotz der ALS praktisch zu stärken. Und da wollen wir auch nicht nur eine passive Rolle einnehmen, sondern auch eine ganz aktive Rolle einnehmen mit Ihnen zusammen.
Ich bedanke mich für dieses Gespräch und ich kann hier an dieser Stelle nur die Hoffnung ausdrücken, dass wir in 5 Jahren dann das nächste Gespräch in der gleichen Güte werden führen können.
Ja, das hoffe ich auch und stehe für dieses Interview sehr gerne zur Verfügung.